Ja, Ostern ist irgendwie so ein traditionelles Fest und wird leider völlig unterschätzt neben Weihnachten, würde ich sagen. Manche Menschen sagen ja, die Christen sind irgendwie komisch, weil sie an die Jungfrauengeburt glauben. Ich würde sagen, also die Christen sind vor allem deswegen komisch, weil sie an die Auferstehung glauben, ja? Also die Auferstehung ist das wesentlich verrücktere Wunder, würde ich sagen. Und Paulus hat schon recht, wenn er sagt, also die Christen müsste man als Spinner bezeichnen. Sie sind entweder, also entweder ist es das Dümmste auf der Welt, entweder sind wir sie die ja, erbärmlichsten Menschen auf der ganzen Welt, oder wir haben recht. Und Ostern stellt die Frage, haben die Christen recht? Ostern ist der Wendepunkt der Weltgeschichte und die Frage ist aber am Ende des Tages, was ist mit deiner Lebensgeschichte? Gibt es da diesen Wendepunkt auch? Und wie gehst du mit Ostern um? Und gerade wenn du jetzt sagst, irgendwie so, ich bin nicht gläubig, dann ist Ostern ein Fest für dich, ja. Ostern ist ein Fest, was gemacht ist für dich, damit du glaubst, damit du anfängst, Jesus zu finden oder zu suchen. Und es ist tatsächlich so, dass verschiedenste Historiker sich die Frage stellen, warum gibt es die Christen? Und dabei kommen sowohl christliche als auch nichtchristliche Historiker, Atheisten, Agnostiker auf einen wichtigen Punkt. An einem kleinen Nenner sind sie sich einig, nämlich die Ostererzählung benötigt geschichtlich eine Erklärung. Sie ist erklärungsbedürftig. Das Christentum in seiner Entstehung ist erklärungsbedürftig. Und ich frage mich oder ich frage dich, hast du eine gute Erklärung dazu? Es gibt da natürlich viele Möglichkeiten, irgendwie das zu erklären. Und ja, nicht jeder glaubt an diese Auferstehung. Und trotzdem finde ich, diese Auferstehung ist ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Argument für unseren Glauben. Ja, da ist eine kleine Zahl an Mitgliedern einer religiösen Bewegung, die irgendwie eigentlich zu den Juden gehört. Vor circa 2000 Jahren, erst vollkommen unscheinbar, fängt dann aber an, im Bereich von Israel, aber im Judentum überall, in den Synagogen, ihre Sachen zu sagen. Sie verkünden eine Lehre, die völlig nicht zu dem passt, was die Juden glauben. Ja, verflucht ist der, der an einem Holze hängt, oder ein Aufgehängter ist ein Fluch bei Gott. Das wird jetzt in den Synagogen verkündet, auf einmal von den Neugläubigen. Und was passiert? Das Judentum schwächt sich so stetig langsam ab, und zwar ohne irgendwelche Gewaltakte von Christen. Ist eher andersrum. Und das Christentum wird immer größer. Und ein paar Jahre später sind die ersten Jünger dafür gesteinigt worden. Hast du schon mal einen Stein abgekriegt? Meine Tochter kriegt gerade ständig irgendwo immer wieder mal einen Duplo-Stein ab, weil mein Sohn irgendwie denkt, er ist allein auf der Welt. Nein, aber keine Ahnung, es tut weh. Eine Steinigung durchmachen tut noch mal ganz anders weh. Und das alles für eine Lüge? Es gibt Menschen, die glauben, dass die Christen das alles irgendwie erfunden haben. Aber dann frage ich mich, wozu? Petrus, Johannes, Jakobus hatten nicht den großen Reichtum. Die konnten nicht wirklich viel weiter vererben. Man merkt, dass diese Geschichte und die Kirche in den ersten 300 Jahren nicht wirklich ein lukratives Geschäft war. Ganz im Gegenteil, als Rom zerfallen ist, gab es eigentlich nur noch eine Kirche, die eine Sozialdiakonie war. Übrig blieb offensichtlich nicht der Prunk. Der kam dann später, ja. Also von dem her ist das finanzielle Argument ein schlechtes Argument. Die Frage ist, warum hat diese Gruppe von Niemandsleuten irgendwie diesen ganzen Erdkreis erschüttert, so wie das dann später auch Römer feststellen. Er ist auferstanden. Das ist die einzig sinnvolle Erklärung für mich. Und wenn du denkst, na ja, vielleicht hätten sie es aber doch erfunden, dann möchte ich, bevor ich in die weiteren Punkte der Predigt gehe, wirklich noch mal über diesen einen Punkt nachdenken. Wie ging es den Jüngern eigentlich, die sowas hätten erfinden müssen? Die Jünger stehen felsenfest da und sagen, er ist auferstanden. Aber wie ging es ihnen davor? Petrus könnte sich ungefähr so gefühlt haben. Das ist jetzt kein Text der Bibel, aber es passt einfach zu allem, was er erlebt hat. Der Schmerz saß tief in meiner Brust. Also so könnte Petrus diesen Tag beschrieben haben, diesen Morgen, bevor er Jesus gesehen hat. Es war nicht zum Aushalten, diese Leere und diese Angst. Gut, dass die Pharisäer unser Haus nicht kannten. Die Sorge war groß, dass wir auch noch gefunden werden. Immer wenn wir Schritte draußen vor der Tür hörten, fuhr uns ein eiskalter Schreck durch die Glieder. Vielleicht sind wir die Nächsten, die sie festnehmen werden. Heute war es der dritte Tag. Der dritte Tag nach dieser bitteren Enttäuschung. Alle Gewissheiten, all meine Träume und Visionen haben sich auf einmal in Luft aufgelöst. Und ich habe meinen wichtigsten Freund und mein größtes Vorbild verloren. Mein Leben ein riesiger Scherbenhaufen. Bis zuletzt hatte ich die Hoffnung, dass Jesus vielleicht doch noch den Holzbalken zerbricht, so wie damals Simson die Säulen zerrissen hat. Aber er hat es einfach nicht getan. Schlimmer noch, er ist laut Tora der Verfluchte, ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. In diesem gottverlassenen Volk gab es mit Jesus zum ersten Mal Hoffnung, aber diese Hoffnung war jetzt vorbei. Für die anderen Jünger versuchte ich noch irgendwie zu funktionieren, aber ich wusste, hier bleiben und lange verweilen, wozu diese wunderschönen Jahre waren so plötzlich vorbei. Jesus, mein bester Freund, wurde hingerichtet und ich bin nicht mal an seiner Seite geblieben. Ich schäme mich so. Ich glaube, in etwa ist es die Situation, die ganz, ganz, ganz naheliegend ist, dass Petrus die hatte. Und da passt es wenig dazu, dass er sich dann irgendwo diese Auferstehung ausgedacht hat. Es gibt Menschen, die sagen, das muss eine Vision gewesen sein. Aber dazu passt ein anderer Kandidat, auf den wir heute auch noch kommen werden, Thomas, der sich das vielleicht auch gedacht hat. Die anderen hatten einfach nur eine Vision. Aber wenn ich nicht mal die Hände und die Narben berühre, dann glaube ich das alles nicht. Es gibt gute Gründe, an Ostern, an den Auferstandenen zu glauben. Und ich lade dich gern ein, dieses Thema zu vertiefen. Es ist so eine wichtige Frage. Bitte weich nicht aus. Ich möchte heute reden über einen Neuanfang und über die Kraft von Ostern. Was kann Ostern bewirken? Ich glaube, wir alle brauchen immer wieder, wünschen uns immer wieder Neuanfänge. Ja. Im Leben ist es leider nicht so wie bei dem früher bei diesem Gameboy. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hattet. Ich als Kind, ja, jetzt merkt man so, was meine Altersspanne ist. Ich bin so groß geworden, wo diese Gameboys immer besser wurden. Am Anfang hatten die noch keinen farbigen Display. Und dann hat man so sein Spiel gespielt und irgendwann hat man die Taste eingedrückt und dann war die kaputt. Dann musste man die irgendwie wieder rausfriemeln. Aber ich habe diese Gameboys geliebt und manchmal hat es irgendwie dann gesponnen, ja, und dann war so wunderschön, da gab es da so eine Stelle, da konnte man mit irgendwas reinpieksen, damit es endlich einen Reset macht. Dann geht's neu los. Dann kann man nochmal starten. Und ich glaube, so oft wünschen sich das Menschen für ihr Leben, dass sie irgendwie sagen, ich will nochmal neu starten. Ja, manche ändern ihren Namen und sagen, ich will nochmal neu starten. Ja. Aber irgendwie bleibt das Alte immer noch da, versteht ihr? Es ist nicht so einfach mit diesem Neustart in unserem Leben. Und ich persönlich bin so dankbar, dass mein bester Freund irgendwann entschieden hat, er will neu starten mit mir. Ja, ich bin in meinem Studium ihm ziemlich auf den Wecker gegangen. Ich war letztens jetzt auf seiner Geburtstagsfeier zum 30. Und er hat es mir nochmal erzählt und wir sind so ein bisschen drüber ins Reden gekommen und ins Schmunzeln auch. Ich bin mit so hohen Vorsätzen in mein Theologiestudium gestartet. Ich wollte unbedingt morgens schon um 5.30 Uhr aufstehen oder um 6 Uhr spätestens und am besten eben Bibel lesen, keine Ahnung, beten, mich vorbereiten auf den Unterricht. Aber ich kam aus einer Phase, in der ich in der Gemeinde eher so im Spätschichtmodus gearbeitet habe, ja, und ich war es überhaupt nicht gewohnt, früh aufzustehen. Und um diese Gewohnheit aufzubauen, ich dachte, das geht so ganz einfach für mich, habe ich mich nicht wirklich gut vorbereitet. Ich habe halt einfach die Wecker gestellt und weil ein Wecker vielleicht nicht reicht, habe ich 2, 3 gestellt. Aber ich habe meinen Lebensstil nicht wirklich angepasst. Das bedeutet, ich bin irgendwie um 11 ins Bett gegangen. Morgens versuche ich um 5 Uhr aufzustehen. Und es war eine Katastrophe für meinen Freund. Der war nämlich mit mir in dem Zimmer. Wir waren noch keine Freunde. Ja. Er hat das dann so 2, 3 Wochen ausgehalten. Irgendwann hat er zu mir gesagt, also bitte Martin, ich muss jetzt wirklich sagen, ja, kannst du diese Wecker nicht einfach alle ausstellen? Ja, weil du wirst eh nicht wach. Ja, am Ende wecke ich dich oder der andere. Aber du wachst nicht auf von diesen Weckern. Bitte nerv mich nicht mehr. Okay? Und heute sind wir beste Freunde. Und warum ist es cool? Weil er mir verziehen und vergeben hat und ein Neuanfang möglich war. Und genauso ist ein Neuanfang was Wunderschönes in deiner Ehe, in der Beziehung zu deinen Eltern, in der Beziehung zu deinen Kindern, in der Beziehung zu, am Ende zu Gott. Das Schönste, was ich dir wünschen möchte, ist diesen Neuanfang immer wieder auch zu erleben in deiner Beziehung zu Gott. Hierin liegt die Kraft von Ostern und da kommen wir später noch genauer drauf. Ich möchte mit uns in Johannes 20 reinschauen, in diesen Start der Ostergeschichte im Johannesevangelium. Am ersten Tag nach dem Sabbat ging Maria Magdalena frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab genommen war. Dann eilte sie hin und kam zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und sagte zu ihnen, man hat den Herr aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo man ihn hingelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und machten sich auf den Weg. Die beiden liefen miteinander. Doch der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Als er sich nun niederbeugte, sah er die Leintücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Nun kam auch Simon Petrus hinter ihm her und trat in das Grab hinein. Er sah dort die Leintücher liegen, das Schweißtuch aber, das auf seinem Kopf gewesen war, lag nicht bei den anderen Leintüchern, sondern für sich zusammengefaltet an einer besonderen Stelle. Jetzt trat auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah es auch und glaubte. Denn sie hatten die Schrift noch nicht verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. So gingen denn die beiden Jünger wieder heim. Maria aber war draußen am Grab stehen geblieben und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vor in das Grab hinein. Da sah sie dort zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende, den anderen am Fußende der Stelle, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo man ihn hingelegt hat. Nach diesen Worten wandte sie sich um und sah Jesus da stehen, aber wusste nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie hielt ihn für den Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir doch, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn wiederholen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Ja, die Ostersituation ist eine, in der verschiedene Menschen diesen Jesus ganz verschieden erleben. Deswegen unterscheiden sich die biblischen Berichte hier an der Stelle ein bisschen. Vermutlich ist Maria nicht ganz alleine zu diesem Grab hingegangen am Anfang. Aber hier wird so ein bisschen beschrieben, was sie erlebt. Hier wird beschrieben, was Petrus erlebt und was wahrscheinlich eben Johannes erlebt, der hier als der andere Jünger oft bezeichnet wird. Und ich finde, diese Geschichte zeigt so dieses völlig menschlich normale Verhalten von diesen Leuten. Es ist nicht eine Maria da gewesen, die gesehen hat, Grab leer, oh, Jesus ist auferstanden. Okay, ich sag's den Jüngern, sondern sie ist gegangen, hat gesagt, hey, der wurde gestohlen, der ist weggenommen worden. Ich will drei Sachen heute hervorheben, was Ostern für eine Kraft hat. Ostern hat Kraft, weil es um eine lebendige Beziehung geht, um eine lebendige Liebe zu Gott. Ostern hat Kraft, weil es um eine Treue Gottes geht, die unser Vertrauen, ja, wecken darf. Und Ostern hat Kraft, weil es um einen neuen Neuanfang geht. Und an Maria sehen wir diesen ersten wichtigen Punkt. Ostern hat Kraft, weil es um eine lebendige Liebe geht, um eine echte Beziehung. Diese Maria steht so früh morgens auf, wie mein Sohn, ja, hat mich heute Morgen richtig auf die Palme gebracht. Als es noch dunkel war, ja, und während alle anderen Jünger total Angst haben und in ihren Häusern bleiben, ist sie mutig und geht raus und sie will zum Grab. Warum will sie dahin? Ja, also wir wissen, okay, die wollten das irgendwie nochmal den Jesus salben oder irgendwelche Gerüche reinbringen oder irgendwas Gutes für ihn tun, ihn eben als ihren König behandeln, der eben gestorben ist. Ich weiß nicht, ob sie geahnt hat, dass vielleicht doch irgendwas passieren könnte mit diesem Jesus, wie viel sie von seinen Sprüchen wusste, von seinen Worten, die er ja immer wieder gesagt hat, dass er auferstehen würde. Aber das Wichtige für mich ist, ey, sie macht sich auf den Weg und sie will's unbedingt wissen, wo dieser Jesus ist. Es reicht ihr nicht aus, als dann Jesus weg ist. Okay, Grab leer, ja gut, dann gehe ich wieder. Nein, sie bleibt da, sie sucht, sie hofft, sie sieht die Engel, sie redet mit denen. Und am Ende fragt Jesus sie, hey, wen suchst du? Und ich glaube, Jesus, er fragt es bloß, weil er die Antwort kennt. Sie ist eine, sie sucht Jesus. Sie ist eine, sie sucht nicht den Reichtum, sie sucht nicht den Erfolg, sie sucht nicht irgendwie ja ihren eigenen Weg. Sie sucht Jesus und sie weiß, hey, er ist meine Hoffnung. Er ist der, auf den ich schauen möchte. Er ist, den ich so sehr liebe. Am Ende ist sie total liebesmotiviert, die ganze Zeit. Die ganze Zeit ist sie liebesmotiviert. Und ich merke, da ist ihr ist auch das Religiöse völlig egal, ja. Also im Judentum war es schwierig, einfach auch einen Toten anzufassen. Und jetzt war ausgerechnet, waren jetzt auch die Feiertage des Passafestes. Aber das war ihr alles so völlig Schnuppe. Warum? Weil sie diese tiefe, tiefe Liebe hatte und weil sie diesen Jesus kannte. Und jetzt ist es irgendwie spannend, dass Jesus sich nicht gleich zu erkennen gibt. Ja, vielleicht sah Jesus ein bisschen anders aus durch seinen Auferstehungskörper. Aber indem er ihren Namen sagt, merkt sie, er ist es. Sie kannte ihn und sie wusste, hey, ja, Jesus sagt mal, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie kennen mich und sie folgen mir. Und genau das kann passieren, dass du merkst im Alltag, Jesus spricht gerade zu mir. Ja. Manchmal mache ich was und scheint von außen richtig gut zu sein. Ja, es geht um Gemeindearbeit und es geht um dies und jenes. Und Jesus sagt ganz leise, stopp, mach was anderes. Und es sind so Momente, wo ich merke, ja, ich kann jetzt schon weitermachen, ist doch alles gut. Jeder wird mich loben für das, was ich tue. Aber verstehst du, der Punkt, wo du dein Leben immer wieder neu ausrichten darfst, ist auf die Stimme von Jesus. Und das macht diese Maria. Die Kraft von Ostern ist die, wenn du die erleben möchtest, dass deine Beziehung zu Gott nicht eine Religion ist, sondern eine lebendige, persönliche, jeden Tag neue Beziehung. Der zweite Gedanke, die Kraft von Ostern, ist die Kraft der Treue Gottes. Petrus, er schaut in dieses Grab rein und er stellt fest, okay, Jesus nicht drin. Aber dann sehen wir der andere Jünger, ich glaube, der Johannes will sich selber nicht loben, deswegen bezeichnet er sich hier so. Er sagt dann schon, naja, er hat es gesehen, hat sich vielleicht auch erstmal geweigert, da reinzugehen. Vielleicht war das eben auch sein normaler Modus als Jude, ja, ich gehe hier nicht in das Grab und ich berühre hier nichts, ja, ich berühre nicht die totgeweihten Sachen hier. Aber er schaut rein und dann steht hier, und er glaubte. Irgendwie hat es ihm schon gereicht, dieses Reinschauen. Warum? Und hier steht einerseits, er hat noch nicht die Bibel verstanden. Er hätte vielleicht an Jesaja 53, Vers 9 und 10 denken können. Dort steht nämlich, man gab ihm, ja, übrigens 500 Jahre vor Christus geschrieben ungefähr, man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, der leidende Gottesknecht. Wiewohl er niemandem Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Also man gab ihm ein Grab, als er gestorben war. Ja. Dann Vers 10, aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit, und Krankheit steht immer auch für Schuld und so weiter, ja, für die ganze Zerfallenheit der Menschheit. Er wollte ihn zerschlagen mit dieser Zerfallenheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Was für eine Botschaft, eine Osterbotschaft, die definitiv schon 50 vor Christus gefunden wurde in Manuskripten. Diese Osterbotschaft war eigentlich theoretisch schon bekannt, aber die Jünger haben sie noch nicht verstanden, so wie eben viele Menschen auf der Welt sie nicht verstehen. Aber Petrus hat was anderes, glaube ich, nicht so richtig gemerkt. Petrus war immer noch in diesem Tiefpunkt drin, in dieser Enttäuschung, in dieser Not. Er geht zum Grab und er geht schon ein bisschen langsamer, weil Petrus merkt, eigentlich bin ich weiß gar nicht, wie ich diesem Jesus, wie ich diesem Grab begegnen soll, diesem offenen Grab. Ich habe mich so falsch verhalten. Ich weiß nicht, ob er deswegen so langsam war. Aber Johannes geht mit einer Geschwindigkeit dahin und sagt, ich schaue es mir genau an. Und dann fängt er schon sofort an zu glauben. Warum? Weil er wusste, Jesus hat Dinge gesagt. Jesus hat zum Beispiel gesagt, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Klare Botschaft schon vor Ostern formuliert von Jesus. Er sagt auch andere Sachen, in 3 Tagen werde ich den Tempel abreißen und wieder aufbauen oder ich werde wie Jona im Bauch des Fisches sein. Und irgendwas davon hat der Johannes gemerkt und wer hat vor allem verstanden, auf diesen Jesus ist Verlass. Hey, ich merke, auf Geld ist nicht Verlass. Auf die richtige Sorte an, keine Ahnung, Auto, weil man sich für den richtigen Treibstoff entschieden hat, ist nicht Verlass. Auf, ja, Menschen ist manchmal auch nicht Verlass, aber auf Jesus ist Verlass. Und Johannes, er hat noch ganz, ganz wenig Fetzen dieser Wahrheit. Er hat noch wenig Fakten eigentlich. Aber er fängt an, diese Fakten umzuwandeln in Glaube und diesem Glauben gemäß zu sein. Und dadurch kriegt er Gewissheit. Und ich merke bei mir oft eine andere Richtung. Ich habe Fakten. Ich habe die Chance zu glauben. Manchmal sogar intellektuell glaube ich dann auch. Aber wenn es darum geht, dass ich sage, ja, jetzt setze ich das auch um. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Okay, dann setze ich das jetzt um, dann mache ich mir jetzt keine Sorgen. Da hakt es dann irgendwo. Wir sagen oft, wir sind gläubig, aber wir handeln ungläubig. Johannes fängt an, gläubig zu handeln. Und das Schöne ist, am Ende des Tages, Gott ist treu. Auch Diese Jünger dürfen Jesus sehen. Ich lese weiter in diesem Text. Als nun an jenem Tag, dem ersten Wochentag, Abend geworden war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Dann sagte er nochmals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Thomas, aber einer von den Zwölf, der auch den Namen Zwilling führt, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus kam. Die anderen Jünger teilten ihm nun mit: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber erklärte ihnen: Wenn ich nicht das Nagelmal in seinen Händen sehe und meine Finger in die Nagelmale in seine Hand und in seine Seite lege, werde ich es nicht mehr glauben. Oder nimmermehr. Nach 8 Tagen befanden sich seine Jünger wieder drin und diesmal war Thomas bei ihnen. Da kam Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat mitten unter sie und sagte: Friede sei mit euch. Darauf sagte er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Dann reichte er seine Hand her und legte sie. Und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Da antwortete ihm Thomas: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Thomas hat richtig Pech in dieser Situation. Ja, Petrus und Johannes dürfen nochmal leibhaftig erfahren: Jesus ist da, er zeigt ihnen seine Narben, er zeigt ihnen: Ich bin es wirklich, der gelitten hat. Ja, ich war nicht nur irgendwie so scheintot, sondern ich habe das alles wirklich erlitten und ich habe noch diese Narben an meinem Körper. Ja. Und warum erlebt Thomas das nicht? Das ist ja richtig gemein irgendwie. Also ich habe mir schon gedacht, das ist schon Gott, boah, der Thomas, ja. Er hat ganz schön Pech und jetzt wird er auch noch in aller Welt als ungläubiger Thomas bezeichnet. Ich glaube, der Thomas erlebt es so, also eine Erklärung ist die, dass er das genauso erlebt für all die Skeptiker, die heute noch leben auf dieser Welt. Thomas erlebt es so, damit all diejenigen nicht sagen können: Naja, die Jünger saßen halt zusammen und hatten irgendwie so eine Massenpsychose oder keine Ahnung, irgendwie so eine Vision. Sondern Thomas erlebt es, dass er es nicht erlebt. Thomas erlebt es erstmal, dass er es nicht erlebt. Und ich habe immer wieder mir gewünscht, dass Gott so diesen übernatürlichen Moment in meinem Leben schenkt. Und ich habe gemerkt, es kam immer ein bisschen anders. Es war nicht so der Moment, wie ich ihn haben wollte. Es war nicht das Faktum, was ich haben wollte. Und dann konnte ich mich entscheiden: Mache ich es so wie Thomas in diesen Tagen oder mache ich es anders? Und Jesus fordert uns auf und ruft uns auf, mit wenig Fakten schon anzufangen, die ersten Schritte im Glauben zu gehen. Weil, weißt du, dann bekommst du neue Fakten. Das ist so. Jesus zeigt sich dir immer mehr, je mehr du dich auf ihn einlässt. Irgendwann wirst du merken, du kannst gar nicht anders, als zu glauben. Heute stehe ich hier und sage, mir würde es viel schwerer, nicht das alles zu glauben. Ja? Für mich wäre das irgendwie, ja, ich bringe den Glauben nicht auf, dass alles nur ein sinnloser Zufall ist. Und so ist trotzdem dieser Moment da, wo Thomas merkt: Ich tue mir so schwer, das alles zu glauben. Und Jesus begegnet mir nicht. Und irgendwie erlebe ich das gar nicht. Ja, andere reden, andere sind begeistert. Aber ich habe das nicht erlebt. Und in diesen Zeiten, glaube ich, macht er viel durch. Ich habe mir so gedacht: 7, 8 Tage, die Jünger sind ja, total fröhlich und er sitzt da und denkt sich so, nee, irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich habe ihn nicht erlebt. Warum ich nicht? Und so oft haben wir in unserem Leben Situationen, wo wir merken, irgendwie ist unsere Lebensgeschichte anders, als wir gerne schreiben würden, ja. Aber wir würden schon gerne mal umschreiben. Und da entsteht Frust, da entsteht Enttäuschung, da entsteht Neid, da entsteht Stolz. Und Thomas merkt, ich will irgendwas von dir, Jesus. Ich will dich sehen. Und ich brauche es, dich zu sehen. Aber im Endeffekt begegnet ihm Jesus, und als ihm Jesus begegnet, das sind es ganz andere Sachen, die für ihn zählen. Da ist es nicht mehr diese bestimmte Narbe, sondern es ist der Punkt, dass dieser Jesus sagt, hey, ich habe diese, deine Wünsche alle gesehen. Jesus sagt nicht einfach, du, das wolltest du alles sehen, Edgepatch zeige ich dir nicht, oder ja, jetzt hast du halt lang gewartet, aber er sagt, Thomas, du wolltest sehen, jetzt bin ich da. Jetzt kannst du dir alles genau anschauen. Und sein Warten wird am Ende belohnt. Und ich will dir sagen, vielleicht ist heute noch der Punkt, wo du nicht Gott so erlebst und begegnest, wie du das dir wünschst. Dass du nicht erlebst, irgendwie das große Wunder ist da und Gott hat eingegriffen. Aber formuliere gerne deine Frage an Gott, so wie Thomas das gemacht hat. Er hat seine Frage an Gott formuliert, er hat seine Frage an Jesus formuliert. Und am Ende des Tages darf er mit Jesus neu durchstarten. Und er musste warten. Und nach diesem Warten erfüllt sich das, dass auch er eine persönliche Begegnung, ein Erlebnis hat. Und er darf glauben. Und er ist der Erste, der diesen Satz sagt, mein Herr und mein Gott. Er gibt uns den Stempel in die Bibel, dass Jesus wirklich Gott ist, weil Jesus lässt sich anbeten. Und irgendwie erlebt Thomas hier diesen Neuanfang in dieser Beziehung. Petrus erlebt ihn später auch. Da möchte ich jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, das wäre zu lange. Aber wichtig für mich ist dieser Punkt, dass du und ich einen Neuanfang erleben können. Es gibt eine Geschichte, eine erfundene Geschichte. Es war ein großes Königshaus, ein Königssaal. Und für diesen Saal wurde ein Tisch angerichtet, ja, für ein großes Fest. Und man hat eine neue weiße Tischdecke extra für diesen Akt gemacht, aus Stoff hergestellt. Und sie bedeckte diesen ganzen großen Tisch. Und an einem Tag kommt ein junges Kind, ja, kommt in diesen Raum rein. Und es geht an diesen Tisch und das fängt an, da rumzuspielen. Und es fängt an, hat Nasenbluten, fängt an diesem Tisch zu spielen und dieser Tisch tropft voll mit dieser weißen, schönen Tischdecke. Und diese Tischdecke ist hinüber, ist hin. Und der König, der kommt rein und er sieht diesen roten Fleck und er sieht diese kaputte Tischdecke. Und er nimmt diese Tischdecke und entwirft ein wunderschönes Muster und bindet diesen Fleck in dieses Muster ein und macht eine neue Tischdecke daraus. Und diese Geschichte ist ein Bild für das, was Gott mit deinem Leben machen will. In all der Zerbrochenheit von dir, in all deiner Schwäche, er kalkuliert deine Schwäche mit ein. Und er fängt an, ein neues Muster zu machen in deinem Leben. Siehe, ich mache alles neu. Das ist unsere Jahreslosung und das gilt für dein Leben. Ein Neuanfang ist möglich. Das wünsche ich dir von Herzen, dass du einen Neuanfang erlebst. Hey, vielleicht bist du in irgendwas drin und du merkst, alleine komme ich da nicht raus. Ich war auch schon an diesem Punkt, alleine komme ich da nicht raus. Und ich will dir sagen, ein Neuanfang ist möglich. Herr Jesus, ich will dir einfach jetzt die Menschen hinlegen, die merken, sie brauchen diesen Neuanfang. Sie brauchen, ja, dieses neue Design in ihrem Leben. Sie brauchen kein kleines Update. Sie wollen neue Menschen werden. Herr, du kannst unsere Gesinnung verändern, du kannst unser Denken verändern. Du schenkst immer wieder Neuanfänge in unser Leben, Herr. Du hast das Volk Israel so oft nicht aufgegeben und hast ihnen immer wieder Neuanfänge geschenkt, Herr. Und zum Schluss diesen endgültigen Neuanfang mit Jesus. Herr, du reißt unser steinernes Herz raus und machst dein fleischliches rein, Herr. Ich danke dir, dass du heute hier bist und dass Ostern eine Realität in unserem Herzen werden darf immer mehr. Dass wir nicht ja, an Ostern vorbeileben, sondern dass diese Osterfreude uns ganz und gar erfüllt, Herr. Dass wir auch im Schmerz, in den Problemen unseres Lebens diese tiefe Gewissheit tragen und aus dieser Gewissheit leben, Herr. Du bist der Auferstandene. Amen.